Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Bei uns im Nachspiel ziehen wir auch in diesem Jahr eine Bilanz, welche bedeutenden Ereignisse sich in den vergangenen 12 Monaten rund ums Bergsteigen abgespielt haben. Dazu gehören zum Beispiel die erste Winterbesteigung des K2 im Himalaya und die Premiere der Kletterer bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Vom schmalen Grat zwischen Triumph und Tragödie. Ein Rückblick auf das Bergjahr 2021 von Ernst Vogt.
Reinhold Messner hat das Bergsteigen einmal mit dem Mythos des Sisyphus verglichen. Dieser hatte, so die griechische Sage, die Götter verärgert und musste zur Strafe einen riesigen Steinbrocken den Berg hinaufrollen. Da ihm der Stein immer wieder entglitt, musste er immer wieder von vorn anfangen. Nach Reinhold Messners Interpretation verzweifelt der wahre Sisyphus nicht nur an der wiederholten Anstrengung, sondern gleichzeitig am nie oben sein können sowie am nie unten sein können. Im Alpinismus kennt man das geflügelte Wort, dass es so viele Wahrheiten am Berg gibt wie Teilnehmer einer Expedition. Dieser Spruch gilt auch für das Jahr 2021. Trotz Corona und entsprechender Reiseeinschränkungen war es ein außergewöhnliches Jahr.
Heuer ist ein Schlüsseljahr für die Bergsteigerei, da gibt es keinen Zweifel. Und zwar, Klettern wurde olympisch und dann haben wir noch den K2 im Winter, den letzten 8000er im Winter. Und damit ist das Winterbergsteigen an den 8000ern mehr oder weniger vorbei.
Es geht immer noch weiter und die äußerste Spitze macht immer noch etwas, was noch schwerer ist.
Ich habe viel zu viel auch die Kälte gespürt, weil ich noch nicht genug akklimatisiert gewesen bin. Für mich ist das klar gewesen, ich kann da jetzt nicht, weil dann riskiere ich echt mein Leben.
In der Höhe ist man einfach langsam, die Kälte im Winter ist doch groß, die Stürme sind stark und dass da jemand umkommt und die anderen machen eine Weltsensation, das ist eben Teil von dem Ganzen.
Was die Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner, Tamara Lunger und Hans-Peter Eisendle beschreiben, war ein Paukenschlag im Höhenbergsteigen. Am 16. Januar gelang einem Team von 10 Alpinisten aus Nepal die Winterbesteigung des K2. Er ist mit 8.611 Metern der zweithöchste Berg der Welt und war als einziger 8.000er bisher im Winter noch nicht bestiegen worden. Es kam einer Sensation gleich, dass der wohl schwierigste 8000er im Winter von Sherpas erklommen wurde, also jenen, die sonst Bergsteigern bei ihren Touren helfen.
Und das war Nirmal Borja, der mit seinen Sherpas das bravourös gelöst hat. Und damit haben diese Burschen gezeigt, dass sie mindestens in dem Alpinismus, der zwischen Tourismus und Alpinismus funktioniert, weil sie ja auch davon leben müssen, führend geworden sind.
Wer ist dieser Nirmal Purja, der die Nepalesen zum Erfolg geführt hat? Auf alle Fälle ein Ausnahmebergsteiger. 2019 hatte er in seiner Mission Possible alle 14 Achttausender in 189 Tagen geschafft. Zwar mit allen Hilfsmitteln wie Hubschrauberflügen zum Basislager und Sauerstoffflaschen beim Aufstieg, aber bis dahin galt diese Leistung als beinahe unvorstellbar. Kein Europäer hatte dies vorher je versucht. Kurz vor dem Gipfelerfolg am K2 im Januar 2021 hatte es so ausgesehen, als ob die Nepalesen und die internationalen Teams, die sich ebenfalls Chancen auf die erfolgreiche Wintererstbesteigung ausgerechnet hatten, unverrichteter Dinge wieder abreisen müssten. Höhenstürme hatten das Hochlager zerstört. Die Ausrüstungsgegenstände wie Liegematten, Schlafsäcke, Kocher und beheizbare Einlegesohlen für die Schuhe waren in alle Richtungen zerstreut. Die Nepalesen wagten sich bei Temperaturen um minus 40 Grad dennoch bis zum höchsten Punkt.
Die sind bei einem Sturm vom letzten Lager aus in Eigenregie, also ohne viel Vorbereitung, haben ein paar Seile gespannt, aber für sich, damit sie gut runterkommen, auf den Gipfel gestiegen. Diejenigen, die versucht haben, auf ihren Spuren dann nachfolgend den Gipfel zu erreichen, die sind alle umgekommen, also ist dramatisch auch noch. Und damit haben sie eine ganz besondere Rolle.
Reinhold Messner zollt der 10-köpfigen Mannschaft um Nirmal Purja hohen Respekt. Purja, der ehemalige Soldat der Gurkha, einer Art Elitetruppe der britischen Armee, gilt als Kopf des Gipfelteams.
Da hat einer gezeigt, dass er die Gabe hat, es zu wagen. Und wenn er gescheitert wäre, hätte er rein wirtschaftlich einen großen Nachteil gehabt, weil er auf seine Pension verzichtet hat als Gurker. Und er kam, sah und siegte. Damit hat er bewiesen, dass er eben das machen kann, was wir in unserem Verwöhntsein, in unseren Ansprüchen, dass alles vorbereitet ist, eben nicht machen können.
Zwar ist die Rolle von Nirmal Purja nach Medienberichten nicht unumstritten, angezweifelt wird zum Beispiel, ob er das Team tatsächlich ganz ohne Flaschensauerstoff angeführt hat und damit schneller war als die anderen Expeditionsmitglieder, die mit Sauerstoffunterstützung unterwegs waren. Aber die Anerkennung überwiegt.
Es ist zweifelsohne eine riesige Leistung. Also historisch ist das einmalig, dass ich Sherpas zu einer selbstständigen Gruppe zusammenschließen und so einen großartigen Versuch machen und der dann auch noch gelingt. Also am K2 sind im Winter ja schon ganz viele gescheitert.
Sagt Hans-Peter Eisendle, Südtiroler Bergführer und Extremkletterer. Wie schmal beim Höhenbergsteigen der Grat zwischen Triumph und Tragödie ist, zeigte sich am 16. Januar. Auf der einen Seite schaffte die nepalesische Mannschaft den Gipfel des K2 und war im Freudentaumel. Auf der anderen Seite stürzte der 49-jährige Spanier Sergi Mingote, ein sehr erfahrener 8000er-Experte, beim Abstieg von Lager 1 tödlich ab. Die Südtirolerin Tamara Lunger, die sich ebenfalls auf den Aufstieg vorbereitete, war zu dieser Zeit im vorgeschobenen Basislager. Sie berichtete am Telefon.
Ich schaue rauf in die Flanke und sie haben das Schreien gehört und schaue rauf und noch sehe ich irgendwas runterfallen und die haben sofort verstanden, das ist eine Person. Wir sind noch gleich hin, weil er ist ja nur 40 Meter neben uns zu liegen gekommen und wir haben seine letzten 75 Minuten begleitet und nachher ist er leider gestorben.
Tamara Lunger versuchte noch, einen Hubschrauber der pakistanischen Armee zu organisieren, um den verletzten Spanier in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Vergeblich. Er erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Die Südtirolerin entschied sich trotz allem fürs Bleiben.
Was sie nie gekannt haben, ist abhauen. Also vom Basislager abhauen wäre für mich jetzt keine Lösung gewesen. Ich habe noch da bleiben gemüsst. Jedenfalls einmal die Emotionen leben und ja, schwierig, viele Tränen, tiefgründige Gespräche.
Einen 8000er im Winter zu besteigen, heißt leiden. Den K2 als einen der anspruchsvollsten anzupacken, bedeutet extrem viel leiden. Die Flanken sind äußerst steil, die Verhältnisse schwierig.
Im Basislager haben wir allem so um die minus 30, minus 35 gehabt. Und man hat mir gesagt, Lager 1 hat es minus 45 Grad im Zelt gehabt.
Kein Wunder, dass Tamara Lunger spürt, wie die Kälte in ihren Körper kriecht und ihre Zehen angreift. Sie tut sich mit dem Chilenen Juan Pablo Mohr zusammen, schleppt sich bis ins Lager 3 auf 7350 Metern, aber dort ist Schluss für sie.
Ich habe mich sehr schwer getan, weil mit dem Essen bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen, als ich in allen Magenprobleme gehabt. Also mir ist es vom Essen her richtig schlecht gegangen. Durchfall und so weiter und so fort. Dann habe ich irgendwie Stress gekriegt, weil ich muss jetzt so schnell wie möglich wieder Kraft kriegen und ready sein für den Gipfel. Aber schon beim Aufstieg habe ich gemerkt, na, das ist nicht mein Turm.
Während Tamara Lunger absteigt, starten vier weitere Alpinisten, darunter Juan Pablo Mohr und Alisat Para, auf dem die pakistanischen Hoffnungen ruhen, zum Gipfel. Einer dreht um, die drei anderen kehren nicht mehr zurück. Ralf Dujmovic, der erfolgreichste deutsche Höhenbergsteiger, der auf allen 14 Achttausendern stand, dämpfte alle Hoffnungen auf eine mögliche Rückkehr der Verschollenen.
Bei optimaler Akklimatisation kann man oberhalb von 7500 Meter vielleicht 4, maximal 5 Tage überleben. Einfach schon wegen dem Sauerstoffentzug. Es kommt jetzt natürlich noch die enorme Kälte hinzu. 40 Grad minus oder je nach Exposition auch noch kälter. Aber was ich als das viel größere Problem ansehe, ist, dass wir normalerweise auf enorme Flüssigkeitszufuhr angewiesen sind, um funktionieren zu können. Und dazu braucht es eben einen Kocher und ausreichend Gas. Und das stand allen dreien nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die drei nach so langer Zeit noch am Leben sein können.
Ein halbes Jahr später fand der Sohn des pakistanischen Extrembergsteigers die Leichen seines Vaters und der beiden Seilgefährten aus Chile und Island.
Ich bin sicher, dass sie es auf dem Gipfel geschafft haben, aber leider zu spät und einfach zu viele Stunden in dieser Kälte und in diesen harten Bedingungen und noch einfach aus Erschöpfung noch beim Abseilen gestorben sein.
Die 34-jährige Südtirolerin kehrt dem K2 den Rücken. Ihre Expedition begann als Traum und endete als Albtraum. Sie war gezeichnet von den Ereignissen, die sie auch Monate danach noch nicht ganz verarbeitet hat.
Ich habe Filmrisse gehabt und die Leute haben mir immer gesagt, ja, das ist eben vom Schock, dass man einfach gewisse Sachen verdrängt. Wenn ich vom Berg abgestiegen bin, habe ich sofort gesagt, also ich probiere nicht nochmal und das wird für mich mein letzter 8000er im Winter sein.
Extremkletterer Thomas Huber aus dem Berchtesgadener Land, der Pakistan von seinen Expeditionen her kennt, hatte ein ungutes Gefühl, als sich im vergangenen Januar der Wettlauf am K2 anbahnte.
Das ist so, dass dieser Grat in den hohen Bergen extrem schmal ist. Man muss immer in jedem Moment die richtige Entscheidung treffen. Und klar habe ich wirklich mit so bangen Augen dahin geschaut zum K2, weil wenn es heißt, das ist der letzte 8000er, vielleicht so das letzte große Ziel, und da stehen jetzt so viel in der Pipeline und jeder möchte das erreichen. Und da geht man einfach teilweise über diese Grenzen hinaus.
In den letzten Jahrzehnten hat sich beim Höhenbergsteigen viel verändert. Denn es hat einen Ansturm auf die 8000er gegeben, von den Einschränkungen und Corona-bedingten Pausen abgesehen.
Zu meiner Zeit war die Zahl 8000 ein Garant für Spitzenleistung. Mittlerweile kann der Mann auf der Straße oder die Frau auf der Straße nicht mehr unterscheiden zwischen dem Touristen und dem absoluten Spitzenalpinist.
Erklärt der Bergexperte Hans-Peter Eisendle. Der wirkliche Spitzenalpinismus hat sich seiner Meinung nach von den höchsten Gipfeln der Erde wegbewegt.
An den hohen Bergen entwickelt er sich mehr hin zur Schwierigkeit, also zu kleineren Gipfelhöhen, aber extrem schwierige Routen im meist total sauberen Alpinstil, also große Exponiertheit.
Im vergangenen Sommer haben dies nur wenige versucht. Einer davon war Simon Messner. Er hatte sich im Karakorum einen der wenigen noch unbestiegenen 7000er zum Ziel gesetzt, den Prakpari Zentral. Eine einsame Tour mit seinem Seilpartner Martin Sieberer, aber auch eine herausfordernde.
Diesen Sommer war es tatsächlich schwierig, weil es ein außergewöhnlich warmes Jahr war oder sehr schneereich, viele Niederschläge. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nur in der Nacht zu klettern, also die kalten Temperaturen der Nacht zu nutzen. Und wir kamen bis 6000 Meter ungefähr, dann waren die Schneemassen so viel und in diesen großen Hängen wollten wir keine Lawine auslösen. Deswegen zum Glück ist nichts passiert, aber es hätte jederzeit eine Lawine abgehen können.
Während Simon Messner als Spitzenalpinist die Ausgesetztheit in der Bergwildnis und die höchsten Schwierigkeiten sucht, interpretiert sein Vater Reinhold den Erfolg der Nepalesen am K2 als Weiterentwicklung der Sherpa am Berg und als nächste Stufe zum wirtschaftlichen Erfolg.
Sie haben früher wirklich nur Trägerdienste geleistet, natürlich in den Hochlagern, sie haben gekocht, aber sie sind nicht vorausgestiegen. Also mir ist ein Leben lang nie passiert, dass ein Sherpa vorausgestiegen ist. Das haben sie verweigert. Aber sie lassen sich nicht mehr benutzen, sondern sie nutzen jetzt das, was sie können und das, was ihre Berge hergeben. Sie führen Einzelnen, sehr wohlhabende Menschen, auf den Everest oder auf den K2 mit der Methode, mit der Nirmal Purja auf den Gipfeln der 8000er stand. Das heißt, es sind nicht mehr große Gruppen, sondern man kann auch den Everest mit Nirmal Purja buchen. Und das ist sehr teuer, aber die wissen, wie man das wirtschaftlich macht.
Der Erfolg am zweithöchsten Berg der Erde, dem einzigen 8000er, der bis dahin im Winter noch nicht bestiegen worden war, hat die Rangfolge im Höhenbergsteigen verändert. Das Risiko klettert immer mit, wenn man bei großer Kälte, Stürmen und Lawinengefahr unterwegs ist. Dagegen ist das Klettern in der Halle weitgehend ungefährlich. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gab es im vergangenen Sommer sogar Medaillen zu gewinnen. Zum ersten Mal war die Disziplin Sportklettern olympisch. Beobachter wie Reinhold Messner analysierten nach den Spielen, dass der olympische Funke noch nicht so richtig übergesprungen sei.
Ich habe mit vielen Leuten inzwischen geredet. Niemand weiß, wer die olympische Goldmedaille gewonnen hat. Ich habe gemerkt, dass nicht allzu viele Leute begeistert waren von dieser Form der Zählung und auch von der Form der Darbietung. Vor allem das Speedklettern ist irgendwie nicht mit dem Bergsteigen in irgendeiner Weise verbindbar.
Kritik gab es vor allem daran, dass drei sehr unterschiedliche Disziplinen zusammengezählt wurden. Olympic Combined bestand aus einer Mischung aus Speed, Bouldern und Lead. Extremkletterer Thomas Huber aus dem Berchtesgadener Land hat die Wettkämpfe in Tokio dennoch mit Interesse verfolgt.
Das war schon faszinierend auch zu beobachten, was Olympia für einen Spirit hat. Auch wenn man wirklich sagt, das ganze Reglement ist nicht fair und auch teilweise total unverständlich. Und trotzdem spürt man auch bei den Akteuren, dass Olympia dann doch was anderes ist wie ein Weltcup oder wie eine Weltmeisterschaft. Olympia ist Olympia.
Die deutschen Hoffnungen ruhten auf Alexander Megos. Der aus Erlangen stammende Kletterer gehört seit Jahren zur Weltspitze, verpasste aber das Finale der besten acht denkbar knapp und wurde Neunter. Trotz manch kritischer Stimmen sieht Alexander Huber, der Jüngere der Huberburm, Klettern bei den nächsten Olympischen Spielen als gesetzt.
Ich bin schwerstens davon überzeugt, dass auch in Zukunft Klettern einen festen Bestandteil im olympischen Sport einnehmen wird, weil es eines der attraktivsten Sportarten ist. Und zum anderen natürlich auch die entsprechende Breitenentwicklung da ist.
In Zeiten von Corona waren die Huberburm als Seilschaft wieder im Berchtesgadener Land unterwegs. Nach dem Motto: zurück zu den Wurzeln.
Klettern vor der Haustür haben wir eigentlich durch diese pandemische Zeit wieder entdeckt, weil wir natürlich in unseren Köpfen immer in der Welt unterwegs waren. Also wir wollten nach Patagonien, unbedingt nach Pakistan und auf Reisen gehen. Und durch diese Einschränkung, nicht mehr dorthin reisen zu können, wo wir wollten, haben wir eigentlich unsere Heimat wieder neu entdeckt.
Die beiden weltbekannten Kletterer hatten sich auf Routen mit hohen Schwierigkeitsgraden fokussiert, die sie, beide sind mittlerweile über 50 Jahre alt, schaffen wollten, um ihr Lebenswerk abzurunden.
Das Projekt Karma ist gar nicht weit weg von uns zu Hause. Das ist an der Steinplatte zwischen Lofer und Weidring, genau an der Schnittstelle zwischen dem Land Salzburg und Tirol. Und das ist wirklich so vom Felsen her mit das Beste, was wir auf der Welt haben. Wir waren richtig scharf dran, aber genau dieses letzte Quäntchen hatte noch gefehlt. Dann kam die Verletzung dazwischen und mit einem Mal ist alles anders.
Wie es zur Verletzung kam, schildert Thomas Huber.
Ist mal was ganz was Doofes passiert. Also ich bin beim Einhängen in unserer Route am Untersberg an der Karabinernase hängen geblieben mit dem Finger, mit dieser Hautfalte am Finger. Und es hat mir den ganzen Finger aufgerissen, sodass die Bergwacht mich vom Berg geholt hat.
Der Ältere der Huberburm musste im Lauf seiner Karriere bereits mehrere Rückschläge einstecken.
Ohne Scheitern gibt es keine Erfolge im Bergsport. Das sind wir Kletterer aber darin Meister. Wir fallen ja am Tag an einem Projekt hunderte von Male, probieren es immer wieder und immer wieder, um sich zu optimieren. Und man kann auch mal stürzen, man ist verletzt und das haben wir wirklich gelernt, niemals aufzugeben.
Während Thomas seine Verletzung auskurierte, suchte sich Alexander Huber eine neue Herausforderung auf Sardinien. Felsklettern auf hohem Niveau in mediterraner Umgebung.
Da habe ich ein Projekt an der Punta Girardelli. Das ist eine der ganz großen Wände in Sardinien. Und das ist so eine 500 Meter hohe Wand. Und da gibt es auch einen riesigen Überhang, der tatsächlich bisher frei noch nicht durchklettert ist. Und das kannst du schon sagen, das hat die Dimension vom großen Dach der westlichen Zinne. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, da hängt das Ganze nochmal 10 Meter weit horizontal über. Und das macht in der Summe ganze 50 horizontale Meter, die auf dieser Route, die ich da machen will, überwunden werden müssen. Und das ist für mich auch wieder mal ein Gang an die absolute Grenze.
Ein Klettertraum in Meeresnähe an der Ostküste von Sardinien. Der Berg selbst ist nur 732 Meter hoch. Aber auch diese spektakuläre Erstbegehung konnte Alexander Huber nicht vollenden. Kurz vor der finalen Durchsteigung machte ihm ein gigantisches Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer einen Strich durch die Rechnung. Dabei hatte er die Route bereits im Kopf, Zug für Zug.
Zuerst beginnt man senkrecht mit den Klettern, dann wird es ein bisschen steiler und dann nochmal ein bisschen steiler. Und irgendwann ist dann einfach waagerecht und dann heißt es dann einfach waagerecht ausklettern.
Auf ein CO2-neutrales Fortbewegungsmittel ist der oberbayerische Extremkletterer Stefan Glowatz umgestiegen. Für ein alpines Abenteuer mit Kletterhighlights.
Wirklich mit dem Mountainbike aus eigener Kraft, mit dem Anhänger, das ganze Gepäck selber transportieren, über die Berge dann zu fahren. Und insgesamt waren es so circa 2.500 Kilometer, was wir geradelt sind, mit knapp 50.000 Höhenmeter.
Der ehemalige Vize-Weltmeister im Wettkampfklettern hat sich längst als Abenteurer einen Namen gemacht. Steile Wände in Patagonien, Mexiko, Grönland und Venezuela waren seine Ziele. Bei seinen letzten Expeditionen stand der Gedanke by fair means im Mittelpunkt. Das heißt, umweltschonende Anreise mit dem Elektroauto von Bayern nach Schottland und weiter mit dem Segelschiff nach Grönland. Dabei kam ihm der Gedanke,
dass es eigentlich ein Widerspruch ist, nur um einen Berg zu besteigen, dafür um die halbe Welt zu fliegen.
Stefan Glowatz entschied sich für eine Bergreise mit dem Fahrrad. Einmal quer durch die Alpen.
Wir wollten halt dann von zu Hause aus in die östlichen Dolomiten, in die Marmarole radeln, da eine Erstbegehung klettern, dann in die Schweiz und dann weiter radeln in die französischen Seealpen um Pic de Beur, dort auch eine Erstbegehung zu klettern.
Für den Gewinner des ersten Rockmaster-Wettbewerbs war die Radstrecke eine große Herausforderung. Zumal er sich wenige Monate vor dem Start einer Herzoperation unterziehen musste. Von Juli bis September 2021 war Stefan Glowatz mit Philipp Hans auf Kletterradeltour. Der erste Kletterhöhepunkt war die Croda Bianca in den Dolomiten, eine 800 Meter hohe Wand südöstlich von Cortina d'Ampezzo.
Das Schwerste war eigentlich so im unteren Bereich. Schwierige, unübersichtliche Wandkletterei. Dolomiten schauen ja von unten immer dann imposanter aus. Die sind schon sehr strukturiert. Also du kannst eigentlich in den Dolomiten, vor allem da an der Croda Bianca, jeden Meter klettern. Aber es ist halt eine große Wand, gell?
Die Erstbegehung am Wetterhorn in der Schweiz ist dem Schlechtwetter des vergangenen Sommers zum Opfer gefallen. Am Pic de Bure in Frankreich, 2700 Meter hoch, gelang dagegen eine Erstbegehungsvariante. Der Fels war alles andere als kompakt.
Du bist halt nie gefeit vor Steinschlag, Eisschlag beim Wettersturz und dann vor allem am Pic de Bure. Da weißt du halt auch nie, ob dann auch eine riesige Scholle auf einmal ausbrechen kann.
Warum nehmen Bergsteiger wie Stefan Glowatz oder Reinhold Messner enorme Strapazen in Kauf und setzen sich lebensbedrohlichen Risiken aus? Zwei Antworten auf eine Frage.
Letztendlich ist ja das, was ich jetzt so betreibe, eigentlich Realisierung von alten Kindheitsträumen. Und so wirklich mal aufzubrechen von der Haustür aus, mit dem Rad die ganzen Alpen zu überqueren in einem Zuge, das war, als ich zum Klettern anfing, schon immer mal in meinem Kopf drin.
Es geht zu erkennen, wie winzig klein wir sind, wie zerbrechlich wir sind, wie großartig die Natur ist. Das Zurück aus dem Gefahrenraum kommen ist wie eine Wiedergeburt. Das ist dann zurück in der Sicherheit.